Wäre ich Hollywood-Regisseur, ich wüsste genau, wie ich das zu machen habe. Diese Sequenz in dieser Geschichte vom verlorenen Sohn, wo der Sohn zurückkommt und der Vater ihm begegnet. Ich wüsste genau, wie ich das mache. Ich würde so eine Großaufnahme machen, ist ganz klar. Die Landschaft wäre so ein bisschen hügelig, so leicht abfallend. Oben wäre so ein herrschaftliches Haus, so ein bisschen Understatement natürlich, ist klar, nicht so protzig. Und da würde dieser Vater stehen. Ich wüsste auch genau, wen ich nehme, müsste es ein deutscher Schauspieler sein, wäre es Mario Adorf, soll es ein bisschen internationaler sein, wäre es wahrscheinlich Morgan Freeman, die machen sich da gut. Und ich hätte die ausgestattet mit ganz edlen Stoffen, aber auch das nicht zu protzig. Sie sollten sehr, ja, wie Patriarchen eben wirken, sehr väterlich. Und dann würde ich von der anderen Seite des Bildes diesen zerlumpten, zerrupften, stoppelbärtigen und ja nach Schwein riechenden, das kann man ja nicht riechen, aber ich würde es versuchen, irgendwie so darzustellen. So würde ich das machen. Und dann würde ich das so filmen, wie dieser Patriarch, wie der seine orientalischen Gewänder lupft und diesem Sohn da so entgegenspurtet und wie die beiden sich dann auf der Hälfte des Weges so begegnen. So würde ich das einfangen. Die Geschichte vom verlorenen Sohn, oder ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, warum die so heißt, also meines Erachtens müsste diese Geschichte heißen, das Gleichnis von der Liebe des Vaters. Und das ist ja ein Riesending. Ich möchte heute Abend nur diesen einen Moment mit euch zusammen angucken, diesen einen Moment, wo die beiden sich begegnen. Zuerst aber einmal lese ich den Text nochmal. Ich steige an der Stelle ein, an der der zerlumpte und verrupfte Sohn am Schweinetrog sitzt. Das ist eine Übersetzung aus der Schlachterbibel. Lukas 15, Abvers 17. Er kam aber zu sich selbst, also dieser Sohn am Schweinetrog, dem wird plötzlich alles klar, was da eigentlich läuft in seinem Leben. Er kam also zu sich selbst und sprach, wie viele Tagelöhner meines Vaters haben Brot im Überfluss? Ich aber verderbe vor Hunger. Ich will mich aufmachen und zu meinem Vater gehen und zu ihm sagen, Vater, ich habe gesündigt gegen den Himmel und vor dir und ich bin nicht mehr wert, dein Sohn zu heißen, mach mich zu einem deiner Tagelöhner. Und er machte sich auf und ging zu seinem Vater. Als er aber noch fern war, sah ihn sein Vater und hatte Erbarmen. Und in einer anderen Übersetzung, ich habe nur leider nicht gefunden, in welcher, da heißt es sogar, und das Erbarmen packte ihn. Und das Erbarmen packte den Vater und er lief, fiel ihm um den Hals und küsste ihn. Der Sohn aber sprach zu ihm, Vater, ich habe gesündigt gegen den Himmel und von dir und ich bin nicht mehr wert, deinen Sohn zu heißen. Aber der Vater sprach zu seinen Knechten, bringt das beste Festgewand her und zieht's ihm an und gebt ihm einen Ring an seine Hand und Schuhe an die Füße und bringt das gemästete Kalb her und schlachtet es und lasst uns essen und fröhlich sein. Denn dieser, mein Sohn, war tot und ist wieder lebendig geworden und er war verloren und ist wiedergefunden worden. Und sie fingen an, fröhlich zu sein. Unter zwei Fragestellungen möchte ich diesen kurzen Ausschnitt aus dieser großen Geschichte mit euch angucken. Die erste Frage wird die sein, was passiert da? Und wir nehmen uns tatsächlich nur den Vers 20 vor, also nur diesen Moment, den ich vorhin ja schon in meinem Hollywood-Streifen skizziert habe, nur diesen Moment der Begegnung, was passiert da? Und daraus ableitend werden wir ein bisschen gemeinsam drüber nachdenken, was sagt denn das über den Vater aus? Was ist das für ein Vater? In Vers 20 können wir es lesen, der Vater sieht ihn, der Vater läuft zu ihm, der Vater umarmt ihn und küsst ihn. Zuerst der Vater sieht ihn. Wer kennt das Gefühl nicht, das Gefühl nicht gesehen zu werden? Also, wahrscheinlich würden jetzt viele von uns so sagen, na ja, ich habe da jetzt kein so Dünkel mit, ich muss da jetzt nicht immer so großartig im Mittelpunkt stehen, mir ist das eigentlich ganz recht, wenn ich da eher so ein bisschen am Rande bin, aber Hand aufs Herz, ich bin fester Meinung, dieses Gefühl von die sehen mich nicht oder noch stärker, die nehmen mich nicht wahr. Das ist doch was, was zutiefst an uns nagt. Wir brauchen das doch, gesehen zu werden. Und vielleicht ist es gerade jetzt, die Weihnachtstage liegen hinter uns, für manchen der Zuschauer so eine sehr schmerzhafte Erinnerung, zurückzudenken an diesen Heiligabend, in dem man keinen sehen konnte oder nicht gesehen wurde, alleine war. Gesehen werden ist ein ganz existenzielles Bedürfnis von uns. Und wenn in dem Text stehen, gesehen werden, dann ist damit meines Erachtens auch gehört werden gemeint. Es ist wichtig von uns, dass wir gehört werden in dem, was uns wichtig ist, was Bedeutung für uns hat. Nicht überhört zu werden, nicht immer ganz laut erst mit den Fingern schnippen zu müssen, bis irgendjemand überhaupt registriert, dass wir da sind. Und wenn wir bei dem Punkt sind, gesehen und gehört zu werden, dann werden wir, wenn wir einen Moment drüber nachdenken, ganz schnell an den Punkt sein, kurz zu überlegen, was machen denn Blicke? Und auch das kennen wir zu Genüge. Taxierende Blicke, arrogante Blicke, zornige Blicke. All das kennen wir, belächelt, nicht ernst genommen zu werden, aber das, was hier in der Geschichte auf dem Gesicht des Vaters zu sehen ist, das ist garantiert ein Blick der Liebe, ein Blick des Erbarmens, der Zuneigung, der Milde und der Toleranz. Das ist das, wie der Vater, der oben am äußeren Rand dieses großen, dieser Breitbandaufnahme, der oben auf diesem Hügel steht und nach unten guckt und seinen Sohn ihm entgegenschleichend kriechen sieht. So sieht der Vater den Sohn an. Und dann? Wir haben das in dem Video gesehen und ich habe es auch schon erwähnt, dann stelle ich mir vor, dass er sein orientalisches Gewand ein bisschen hochlüpft, so ein bisschen in Kniehöhe und spurtet und da so einen Sprint hinlegt, seinem Sohn entgegen. Und was das bedeutet, dass dieser Patriarch sich selbst auf den Weg macht, das möchte ich mir gerne näher mit euch später angucken, wenn wir darüber nachdenken, was sagt das über den Vater aus? Zunächst einmal, er läuft dem Sohn entgegen. Er handelt völlig gegen die Sitte. Ein würdiger Mensch, der schreitet, der läuft erhobenen Hauptes, aber der rennt nicht wie so ein wild gewordener Teenager da den Berg hinab. Aber so ist es. Und dann, ich gestehe es euch, dieses Video fand ich jetzt auch nie so Bombe, aber ich habe kein anderes gefunden. Aber dieser Moment in diesem Video hat mich doch berührt, als der Vater das Gesicht seines Sohnes zwischen die Hände nimmt und ihn anschaut voller Liebe. Und in der Bibel steht drin, er sieht den Sohn, er umarmt ihn und er küsst ihn. Und was könnte das sonst sein als ein Ausdruck von innigster Verbundenheit? Umarmen, küssen, gestreichelt werden, liebkost werden. Das ist das, was der Vater auf seinem Herzen trägt. Das ist das, was der Vater seinem Sohn sagen will. Ich lieb dich. Du bist mir unglaublich viel wert. Du bist mein geliebter Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Stärker könnten diese Gegensätze in diesem Moment nicht sein. Auf der einen Seite dieser hochherrschaftliche Vater, dieser Patriarch, auf der anderen Seite dieser heruntergekommene, stinkende, zerlumpte, sicherlich auch verletzte Mensch, die sich da umarmen. Stärker könnten die Gegensätze nicht sein. Auf der einen Seite dieser wohlriechende Adrette, diese angesehene Persönlichkeit und auf der anderen Seite dieses, soll ich sagen, Nichts als Mensch, die sich da umarmen. Stärker könnten die Gegensätze nicht sein. Dieser Patriarch, der völlig authentisch, ganz er selbst ist. Und dieser Mensch, dieser verlorene Sohn, der vor allem in seiner Seele, in seinem Herz verloren war, weil er alles aufs falsche Pferd gesetzt hat, weil er nicht mehr er selbst war. Und die beiden umarmen sich. Diese großherzige, vergebungsbereite Vater und dieser völlig demütige, kleinlaute, völlig am Ende seines Lebens angekommene Mensch. Und die umarmen sich. Und wir können nicht als eine ganz tiefe, religiöse, theologische Bedeutung in dieser Umarmung sehen. Es kann gar nicht anders sein, dass wir in dieser Umarmung den vergebungsbereiten Gott sehen, der sich ganz eins macht durch diese Umarmung, durch diesen Kuss, diesen vergebungsbereiten Vater, der sich ganz eins macht mit dieser Schuld, mit diesem Versagen, mit diesem sein Leben an die Wand gefahren haben, der sich eins macht, dieser Vater mit uns. Wir kommen nicht herum um diese tiefe theologische Bedeutung, dass die Ewigkeit, dieser Vater, der schon immer da war, dieser ewige Gott, sich ganz eins macht mit uns jetzt hier, mit Zeit, mit Raum. Dieser Vater, der für immerwährendes Leben steht, für immer und ewig wird es ihn geben, der begegnet uns, der macht sich eins in dieser Umarmung mit dem nahen Tod. Das Allergöttlichste im Allermenschlichsten eins, vereint, umarmt. Bedingungsloses Erbarmen, unendliche Liebe, immerwährende Vergebung. Das ist die Kernbotschaft des Evangeliums. Das ist nicht nur eine Geschichte, die Jesus damals erzählte, das ist die Kernbotschaft des Evangeliums. Um was anderes geht es nicht. Das ist Weihnachten. Und das kann nicht ohne Folgen bleiben. Diese Arme, die umarmen, die zärtlich streicheln, die den Kopf in die Hand nehmen, die dieses stinkende Frack, ich will es so nennen, dieses stinkende Frack ganz eng an sich drücken. Diese Arme richten auf. Diese Arme stellen wieder her. Diese Arme machen Heilung, Gesundung oder fromm ausgedrückt. Diese Arme schaffen eine Wiedergeburt. Und die Folge? Die lesen wir in diesem Vers 23. Und der Vater beauftragt seine Mitarbeiter, bringt das beste Festgewand her. Ja, ich war bei 22, ich habe es falsch, hier steht 22. Aber der Vater sprach zu seinen Knechten, bringt das beste Festgewand her, zieht es ihm an, gebt ihm einen Ring an seine Hand, Schuhe an die Füße und so weiter und so fort. Die Folge der Wiederherstellung wird ausgedrückt durch die Teilhabe des Sohnes an der Herrschaft des Vaters. Dieser Siegelring, das ist ja so eine alte Sache, das haben ja heutzutage kaum noch Menschen. Aber das, was der Siegelring ausdrückt, ist, du bist gleichwertig, du bist mein Stellvertreter, du gehörst ganz dazu, du erhältst meine Autorität. Das ist das, was die Folge davon ist, dass der Vater in seiner liebevollen Barmherzigkeit diesen Sohn aufrichtet, wiederherstellt, ganz neu einsetzt in seine Bedeutung, in seine eigentliche Rolle, Sohn und Stellvertreter zu sein. Was ist das für ein Vater? Wir müssen ja gar nicht damit argumentieren, dass es im orientalischen Kontext ganz ungewöhnlich ist. Das ist doch auch, wenn wir in uns hineinspüren, auch für unseren Kontext eine ganz ungewöhnliche Sache. Also auch wir kennen doch Barmherzigkeit. Aber, und ich plaudere ein bisschen aus meinem eigenen Nähkästchen, ich merke oft, wenn ich barmherzig bin, dann ist da auch so ein bisschen so eine Art Selbstgefälligkeit dabei. Dann gefalle ich mir oft selbst in meiner Barmherzigkeit, in meinem Gutsein. Dann befürchte ich, dass mein Gegenüber das manchmal auch spürt, dass dieses Gefälle von Gutsein und der andere Mensch, der eben bedürftig ist, dass dieses Gefälle nach wie vor irgendwie so da ist. Und vielleicht seid ihr da besser als ich und kennt solche Gefühle gar nicht, dass man sich irgendwie innerlich dann so ein bisschen erhebt über andere. Aber was ihr bestimmt kennt, und auch das kenne ich, wenn man selbst der zerrissene, dieser zerlumpte Mensch ist, wenn man bedürftig ist, wenn man was ausgefressen hat, wenn man nicht auf der Sonnenseite des Lebens steht, dann spürt man diese feinen, leisen Unterschiedstöne zwischen echter Barmherzigkeit und zwischen Menschen, die doch eigentlich nur sich selbst gut tun, damit uns zu begegnen, uns damit zu helfen. Selbstgefälligkeit, wer kennt das nicht? Aber dieser Vater, Gott, ist der reine, barmherzige Vater. Dieser Vater hier, er ist mitfühlend. Dieser Vater hier fühlt mit dir. Da, wo du stehst in deinem Leben, an diesem ersten Tag des neuen Jahres, da, wo du noch nicht so ganz weißt, wie das neue Jahr sein wird, nachdem das vergangene Jahr ein absolut herausforderndes war. Dieser Vater hier hat eine riesen Einfühlungskraft. Dieser Vater hier weiß genau, warum du wie gehandelt hast. Dieser Vater versteht dich. Dieser Vater ist mild, tolerant, großzügig. Dieser Vater ist unendlich geduldig, er drängt sich nicht auf. Und die Bibel beschreibt das nicht, aber wir können uns denken, dass dieser Vater in dem Moment, als der Sohn da am Wegrand in meine große Leinwand da eintritt, dass der Vater nicht zufällig den Sohn sah. Wir können uns vorstellen, dass dieser Vater wartete, sehnsüchtig wartete auf den Sohn. Tage, Wochen, Monate. Diese Barmherzigkeit wartet, lässt dir Zeit, all deine Fragen und deine Zweifel zu formulieren. Dieser Vater ist voller Taktgefühl. Er überrumpelt nicht. Er rennt nicht zu dem Schweinetrog und zerrt den Sohn zurück ins Vaterhaus, weil er es ja so viel besser weiß als alter Patriarch. Das geht mit einem barmherzigen Vater nicht. Dieser Vater ist voller Mitleid, weil er weiß um meine und um deine Verlorenheit, weil er weiß um unsere Not, um unsere Angst, um unser Verwirrtsein, weil er weiß um unsere Motive, die ja oft genug gute Motive sind und die dann doch oft in eine Sackgasse führen. Dieser Vater ist voll unendlicher Sehnsucht. Sehnsucht nach Nähe zu dir und zu mir. Sehnsucht danach, uns zu bewahren vor den Schweinetrögen unseres Lebens. Sehnsucht danach, dass wir nicht verletzt werden, dass wir nicht an unserem Leben stehen mit zerrissenen und eitrigen Wunden, dass wir bewahrt sind, dass wir in seiner Nähe sind. Dieser barmherzige Vater ist voller Liebe. Und Jasmin hat es wieder so wunderbar dargestellt, dieses Herz, das ist das Herz des Vaters. Diese Liebe, die nicht zurückhalten kann. Diese Liebe, die nicht auf seinem Thron sitzend ganz herrschaftlich abwarten kann, bis dieser Sohn auf Füßen entlang, auf Knien gekrochen kommt und um Vergebung bittet. Dieser Vater, der so voller Liebe ist, dass er gar nicht anders kann, als diesen Weg entlang zu sprinten, um seinen Sohn endlich, endlich, endlich die Arme schließen zu können. Diese Liebe zeigt sich ganz echt, ganz authentisch. Aber diese Liebe zwingt nicht. Diese Liebe läuft nicht zum Schweinetrog. Diese Liebe rennt nicht hinterher und zerrt den Sohn zurück. Ich habe es schon gesagt, das geht nicht. So kann keine Liebe sein. Liebe muss Freiheit gewähren. Und das ist das Motiv des Vaters. Das ist der Grund, warum er ihn ziehen lässt. Und das ist der Grund, warum der Vater wartet, bis der Sohn wieder frei, aus freien Stücken zurückkommt. In solch einer Liebe steckt unendlich viel Schmerz. Aber allein das ist echte Liebe. Diese Liebe zeigt sich in äußerster Verwundbarkeit. Dieser Vater lässt alles fahren, was ihm und seinem Habitus entspricht. Dieser Vater zeigt sich ganz verwundbar, denn Liebe ist machtlos, Schmerz und Verwundung zu verhindern. Und das allein ist die einzige Autorität, die der Vater in Anspruch nimmt, die Autorität des Erbarmens. Und ein letztes ist doch höchst interessant. Der Vater hätte doch eigentlich allen Grund, mal ordentlich Tacheles mit dem Sohn zu sprechen. Klar freut er sich. Aber irgendwo müsste doch zwischen Fest, Mastkalb, Siegelring und Begrüßung, irgendwo müsste doch dann endlich mal dieses Gespräch stattfinden. Warum straft der Vater nicht? Warum wird hier, und das ist eine Geschichte von Jesus, der weiß ja, wie sein Vater tickt, er selbst ist ja Gott. Wieso steht darüber nichts drin? Dieser Vater straft nicht, weil er weiß, dass wir alle, ich und ihr, die ihr zuschaut, dass wir alle gestraft genug sind in unseren Verirrungen, in unserem Fehldenken, in unserem Gutmeinen und dann aber doch irgendwie nicht richtig hinkriegen. Dieser Vater straft nicht, weil er weiß, dass wir selbst uns meistens unsere größten Feinde sind. Was machen wir jetzt mit diesem Gleichnis, außer staunen, was das für ein Gott ist? Zunächst einmal möchte ich mir noch mal ganz kurz mit euch diese beiden Brüder anschauen. Ich muss jetzt also meinen Hollywood-Streifen mal kurz so an die Seite schieben und noch mal diesen jüngeren Sohn, den wir ja schon beleuchtet haben, aber auch diesen älteren Sohn, der zu Hause geblieben ist und der, wer die Geschichte nicht kennt, dem sage ich das jetzt in einem Satz, der ist einfach ziemlich angepisst. Der war sein Leben lang zu Hause geblieben, hat immer alles ordentlich gemacht und hat jetzt das Gefühl, das ist ja jetzt völlig schräg, dass der Bruder da jetzt den gleichen Stellenwert kriegt. Das sind diese beiden Brüder. Und ich möchte diese beiden Brüder auf uns übertragen und sagen, ich glaube nicht, dass wir uns eingruppieren können in die, die äußerlich ganz weit weg sind von diesem Glaubenskram, von diesem Gemeindekram, von diesem Gott, ob es auch immer ihn gibt. Ich glaube nicht, dass wir uns eingruppieren können in die Gruppe von äußerem verlorenem Sohn und diesem Sohn, der innerlich weit weg ist. Ich glaube, dass wir immer wieder in unserem Leben diese beiden Anteile ganz unterschiedlich ausgeprägt in uns tragen. Ich glaube, dass wir manchmal Momente haben, wo wir merken, diese Systeme, diese Glaubenssysteme, die passen nicht zu uns. Wir müssen da raus. Und ich glaube, dass wir manchmal Zeiten haben, wo wir merken, dass wir innerlich ganz weit weg sind, dass wir merken, Dieser liebevolle Vater, wie er jetzt heute Abend von mir skizziert wurde, der ist das nicht in meinem Leben. Ich trage zu viel an Irritation mit mir herum. Er hat zu oft ganz anders sich dargestellt. Er hat sich ganz oft anders gezeigt in meinem Leben. Ich habe ihn nicht erlebt als diesen liebevollen Vater. Ich kenne ihn nur als etwas Fernes, als etwas Irritierendes. Wir alle kennen diese trügerischen Herzen und die trügerischen Zungen. Und ich denke, das Ziel dieses Gleichnisses ist, zurückzukommen. Ich habe als Einstieg für diese Predigt den kleinen Julius fragen lassen, den dreijährigen Julius durch seine Mama fragen lassen, was ist denn ein toller Papa? Und die Antwort hat mich innerlich sehr berührt und schmunzeln lassen, denn dieser dreijährige Julius, der wusste mit der Frage gar nichts anzufangen. Der konnte nur sagen, Papa ist toll. Und natürlich ist Michael ein toller Typ, ganz unbestreitbar, aber auch Julius wird irgendwann die Erfahrung machen, dass sein Papa, dieser tolle Typ, auch seine Fehler hat. Aber das, was dieser Julius uns voraus hat, ist dieses Verständnis von erster Liebe. Und wenn wir uns fragen, was wir mit diesem Gleichnis anfangen sollen, dann ist es zum einen das, zurückzufinden zu dieser ersten Liebe, zurückzufinden zu diesem Papa, der toll ist. Wo man gar nicht weiß, was das eigentlich für eine Frage ist, die da in den Raum geworfen ist. Wie soll ein toller Papa sein? Wirst du dich innerlich und äußerlich aufmachen, umkehren, zurück zu diesem tollen Papa? Wirst du reinen Tisch machen? Wirst du es tun wie dieser Sohn, der in Vers 21 die Dinge klar benennt? Er könnte ja auch denken, oh, ist ja nett, es hat mich jetzt ein bisschen überrascht, dass mein Papa mir so begegnet, aber ja gut, dann nehme ich halt mal alles, was ich so kriegen kann. Nein, das, was hier beschrieben wird, ist eine echte Umkehr. Dieser Sohn bekennt, Vers 21, Vater, ich habe gesündigt gegen den Himmel und vor dir, ich bin nicht mehr wert, dein Sohn zu heißen. Wird das auch dein Bekenntnis sein? Und wenn du dich bekehrt hast, wenn du umgekehrt bist, wenn du wieder ganz der Sohn bist, der sich lieben lässt, der sich umarmen lässt, der eins wird mit diesem tollen Papa, dann will dieser Text uns ein zweites mit auf den Weg geben. Dann will dieser Text, dass wir Kraft unserer Berufung werden wie dieser Vater. Dass wir selbst Menschen in die Arme schließen, ohne Gegenleistung, ohne Fragen zu stellen. Dass wir selbst Menschen in die Arme schließen, freimütig. Dass wir selbst vergeben, dass wir selbst dienen, ganz gleich, was andere denken. Dass wir segnen. Und dieser Weg des barmherzigen Vaters, das ist ein steiniger Weg, das ist ein stolpriger Weg, das ist ein lebenslanger Weg. Und immer wieder werden wir in der Versuchung stehen, zurückgeworfen zu werden in die Rolle des Sohnes. Und dann gilt, immer wieder zurückzukommen, bildlich gesprochen den Siegelring anzuziehen, zu wissen, ich bin die Stellvertreterin des Vaters. Und das zu werden, was Jesus Christus in der Jahreslosung uns mit auf den Weg gibt. Seid barmherzig, wie euer Vater barmherzig ist. Wirst du zurückkommen? Wirst du dich wieder in den Arm nehmen lassen, lieben lassen? Und wirst du dann werden wie der Vater? und barmherzig sein. Amen.